SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
Die Maria-Pia-Brücke in Porto, das Gerüst der Freiheitsstatue unter dem Kleid oder der Westbahnhof in Budapest. Diese Konstruktionen hat alle Gustave Eiffel gebaut. Seine bekannteste Arbeit ist natürlich der Eiffelturm in Paris. 300 Meter hoch, 20.000 Glühbirnen lassen ihn nachts glitzern, 25.000 Menschen besuchen ihn im Schnitt täglich. Dass er einmal zu einer solchen Ikone werden würde, das grenzt beinahe an ein Wunder. Vor 100 Jahren ist sein Schöpfer Gustave Eiffel gestorben. Wie er die Moderne mit seinem Turm nach vorne gebracht hat, darüber spreche ich mit dem Architekturjournalisten Nikolaus Bernau. Hallo.
Hallo, einen schönen Abend.
Dieser Eiffelturm ist an sich ja eigentlich nicht schön, wenn man ganz ehrlich ist. Er sieht sehr kalt aus, grauer Stahl, der einfach nur imposant in die Höhe wächst. Was halten Sie als Architekturexperte von diesem Turm?
Na, da haben Sie jetzt gerade schon sozusagen die große Kritik der 1890er Jahre direkt übernommen. Ich finde ihn grandios. Ich finde ihn auch überhaupt nicht kalt und ich finde ihn auch überhaupt nicht, also stählern ist er zweifellos, es ist ein Stahlgebäude. Aber ich finde ihn wirklich grandios, erstmal als städtebauliche Geste. Also diese Überlegung in eine vollkommen horizontal geprägte Stadt, wie es Paris damals war und wie es bis heute ja eigentlich ist, also bis auf den Eiffelturm und den Turm Montparnasse, prägen ja noch die Kirchtürme und die Kirchkuppeln im Wesentlichen das Antlitz und das Höhenprofil von Paris. Und dann schlägt eben dieser riesige Turm da durch alle Maßstäbe hindurch. Also er bricht auch alle Maßstäbe. Das ist eine unglaubliche Geste, die in dieser Form, wenn ich das richtig sehe, eigentlich dann erst, und man muss leider sagen, in künstlerisch viel, viel schlechterer Form, der Umbau von London seit den 1990er Jahren bewirkt hat, wo ja auch eine historische Stadt völlig neu geprägt wurde, aber in keiner Form vergleichbar mit dem, was der Eiffelturm erreicht hat. Vor allem deswegen, weil er eben auch so vieldeutig ist. Also das fängt mit den von Ihnen erwähnten 20.000 Glühbirnen an. Es ist das erste monumentale Gebäude, das eine vollständige elektrische Beleuchtung hatte, in dem vollständig elektrische Fahrstühle vorhanden waren oder Aufzüge, in dem man eben nicht nur laufen musste, sondern man konnte elegant hochgleiten. Also alle solche Details spielen eine Riesenrolle, bis hin zu der Frage, ja, wo kommt denn diese unglaubliche Menge von Stahl her und wie verarbeitet man die eigentlich? Es sind ganz, ganz wenige Fertigteile, aus denen der zusammengesetzt wurde, und diese berühmten großen Bogenfelder, die so schön dekoriert aussehen, die sind wirklich reine Dekoration. Die braucht es für die Statik des ganzen Turmes überhaupt gar nicht. Der Turm steht in sich als Monument und das finde ich, ja, total faszinierend.
Ja, das hört man. Die Idee hinter diesem Eiffelturm war ja, dass Paris anlässlich der Weltausstellung 1889 das höchste Gebäude der Welt bauen wollte. Am Ende wurde es kein Gebäude, sondern eine Stahlkonstruktion, die eigentlich keine Funktion hat, außer dass Menschen in ihr fast 300 Meter in die Höhe fahren können. Wie wurde denn diese Idee, so einen Turm aus Stahl zu bauen, von Gustav Eiffels Kollegen aufgenommen?
Oh, das war von vornherein sofort umstritten. Und zwar wirklich von der Staatsspitze an. Es ist eben ein klassisches Präsidialprojekt. Das war ja zur 100-Jahr-Feier der Französischen Revolution in gewissen Weise auch gebaut worden, um das Wiederauferstehen Frankreichs nach der Niederlage gegen Deutschland zu feiern, den Beginn der Kolonialpolitik, alles das kommt zusammen in diese großen Weltausstellung von 1889, Entschuldigung vielmals. Und dieser Turm sollte eben unglaublich viel gleichzeitig symbolisieren und wurde deswegen sofort auch ganz, ganz scharf angegriffen. Wobei man eben, und zwar eben genau mit den Argumenten, der ist kalt, der ist viel zu groß, der bricht alle Maßstäbe auf. Wie kommt überhaupt so ein Stahlgebäude in diese wunderschöne, vom Champagner-Sandstein geprägte Innenstadt von Paris? Das ganze Marsfeld wird in seinen Proportionen vollkommen ruiniert, die Seine kriegt plötzlich ganz falsche Sichtpunkte etc. Also die Argumente sind ellenlang, die kann man übrigens bis heute in sämtlichen Debatten über große Gebäude in historisch geprägten Innenstädten praktisch wortwörtlich nachvollziehen. Da hat sich wenig verändert. Aber das Interessante ist, in Paris standen diese Debatten in einer ganz langen Tradition, weil 1889 war ja der große Umbau von Paris, der unter Napoleon III. Begonnen hatte, weitgehend abgeschlossen. Das heißt, diese tollen, breiten Boulevards, die großen Parkanlagen, die monumentalen Mietskasernen und schönen Fassaden, also alles das, was wir als Paris empfinden, das war ja auch schon eine Neuschöpfung der großen historischen Stadt Paris, gegen die sich zum Beispiel Victor Hugo mit seinem Roman Notre Dame ganz massiv gewandt hat. Und diejenigen im Grunde genommen, die in den 1850er, 1860er Jahren gegen Osmans-Paris, also gegen das moderne Paris gekämpft haben, die haben 30 Jahre später dann eisern das osmanische Paris verteidigt gegen den Angriff durch Gustav Eiffel. Also insofern, es gab eine lange Tradition des Widerstands gegen alles, was in irgendeiner Form das jeweilige Bild von Paris geprägt hat und das jeweilige Ideal auch von Paris als einer Weltstadt der Schönheit auf der einen Seite oder eben auf der Gustav Eiffels Seite, wenn man so will, als eine Weltstadt der Moderne und der Zukunft und der Dynamik auch.
Und so wurde dieser Eiffelturm nicht nur ein Symbol für Paris, sondern auch ein Türöffner für die Moderne. Sie hatten ja vorhin auch schon die elektrischen Fahrstühle erwähnt.
Auf jeden Fall ist er ein Türöffner für die Moderne gewesen oder zumindest aus der Perspektive von heute war er ein Türöffner für die Moderne. Damals wusste man ja noch gar nicht genau, wie sich das alles entwickeln wird. Zum Beispiel, dass Gustav Eiffels Büro eigentlich das erste große globale Architekturbüro war und Ingenieursbüro. Er hat ja nicht nur in Frankreich gebaut und geplant, sondern er hat in Mexiko geplant, er hat in Argentinien geplant, in Brasilien geplant, in Portugal selbstverständlich, sie erwähnten es vorhin selber, in Spanien. Mit sein erster großer Bau ist schon 1867 die große Alte Maschine, also die Maschinenhalle für die Weltausstellung in Paris gewesen. Die Kathedrale in Manila ist von Gustav Eiffel entworfen worden. Das heißt, das Büro war das eines der ersten Büros, vielleicht sogar das erste Büro, das wirklich global agierte. Und das ist ja ein Kennzeichen geworden der Architektur des 20. Jahrhunderts, dass Architekturbüros nicht mehr nur in ihrer Region arbeiten, sondern weltweit aktiv sind. Also sowas ist ein ganz zentrales Thema, wo man sagen kann, da wird Moderne vorhergenommen. Und das zweite ist, Gustav Eiffel hat vehement dafür gekämpft, dass die Ingenieurskunst, also die Naturwissenschaften und die Rationalität eine eigene Schönheit haben. Und er hat dafür wirklich sein ganzes Leben vehement sich immer wieder eingesetzt zu sagen, die Konstruktion selber ist die Schönheit. Wir brauchen die ganze Dekoration eigentlich gar nicht. Also diese großen Fächerfelder in den Bögen des Eiffelturms, die wurden von ihm gerade so akzeptiert, weil es eben sein muss, damit das Publikum das Ganze akzeptiert. Aber eigentlich hätte er das Gebäude wirklich einfach so stehen lassen, als reine Konstruktion. Und das ist ganz modern gewesen, Konstruktion als Schönheit zu sehen.
Der Turm wurde nie abgebaut. Es gab ja die Ideen, vielleicht danach wieder abzubauen nach dieser Weltausstellung, auch wenn mehr als 2 Millionen Menschen ihn damals ja erklommen haben. Er hat auch die deutschen Bombenangriffe auf Paris im Zweiten Weltkrieg überlebt. Jetzt soll er golden angestrichen werden für die Olympischen Spiele in Paris im kommenden Jahr. Und Heiratsanträge werden dort regelmäßig gemacht auf den Plattformen. Der Eiffelturm ist eine Ikone. Wie hat er das geschafft, diesen Imagewandel von einem, ich wiederhole es nochmal, kalten Stahlskelett zu so einem romantischen Symbol von Paris?
Das hängt ganz viel mit der Weltausstellung von 1900 zusammen, der nächsten ganz großen Weltausstellung, bei der er eben stehen geblieben war. Im Grunde genommen stehen geblieben ist er am Anfang hauptsächlich deswegen, weil er zu groß war, um ihn wieder abzureißen und weil er ein ideales Eingangstor war zu dem großen Ausstellungsgelände auf dem Marsfeld. Das heißt, man hatte damit ein Symbol geschaffen. Außerdem ist er mit der ersten Weltausstellung schon wirklich zu einem Zeichen geworden dafür, Paris ist eben nicht nur eine alte Stadt und ist nicht nur eine Stadt der vergangenen Schönheit, sondern eine Stadt der kommenden Zukunft, der kommenden Schönheit. Und diese Funktion, die hat er eigentlich immer wieder ausgedrückt, vielleicht mit am perfektesten ausgedrückt in diesem wunderbaren Film von 1957, Funny Face mit Fred Astaire und Audrey Hepburn und der herrlichen Kate Thompson. Wenn eben diese drei Leute, die aus der Modebranche kommen, kommen aus New York und landen in Paris und sagen, wir sind alle viel zu müde und der Jetlag und überhaupt, wir gehen jetzt ins Hotel, wir trennen uns. Und dann tanzen alle diese drei Leute einmal quer durch Paris, man hat so eine Art Sightseeing-Tour und landen alle zuletzt auf dem obersten Etage des Eiffelturms. Weil der Eiffelturm ist Paris, ist die Moderne, ist die Dynamik, ist die Eleganz, ist die Schönheit auch. Und das kommt alles in diesem Film zum Beispiel zur Rande und das wird immer wieder mit diesem tollen Gebäude assoziiert, dem ich übrigens wirklich nur eins wünschen kann, dass diese goldene Anmalung ihm erspart bleibt. Das ist so eine mörderisch kitschige Idee. Ich weiß gar nicht, wer auf die gekommen ist.
Der Architekturjournalist Nicolas Bernau. Heute vor 100 Jahren ist Gustav Eiffel gestorben. Arte zeigt heute Abend um 21.45 Uhr eine Doku über Eiffels bekanntestes Bauwerk, der Eiffelturm. Geschichte einer Ikone, so heißt die Doku. Man kann sie auch schon rund um die Uhr in der Arte-Mediathek sehen. Herr Bernau, danke Ihnen für das Gespräch.
War eine große Freude.
SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.